Kotzpunk. Auf Punkrockers Radio D.
Ihr hört Punkrockers Radio, die Sendung heißt Kopfpunk, mein Name ist Marco und heute zu Gast per Skype zugeschaltet aus dem benachbarten Düsseldorf, die Saigoons. Hallo zusammen.
Hallo, ja, schönen guten
Tag. Hallo, ich habe euch wahrgenommen, ganz aktuell vor 1,5 Monaten, da lag eure CD auf meinem Tisch, Saigoons 110. Warum habt ihr euch ausgerechnet für 110 entschieden?
110 hat uns gefallen, das ist eigentlich alles, so. Wir hatten dann noch so, der Armin von den Schwarzen Schafen, der bringt bald auch noch einen Sampler raus. Und wir haben überlegt, so, was kann man da raushauen, irgendwie, was kann man dem da anbieten. Und wir fanden, 110 passt. So, ne?
Ja. Okay. Das war der Herr Schröder, mit Mütze und Brille heute bewaffnet irgendwie. Ne? Die Band besteht außerdem auch noch aus Johnny, der übrigens auch Gitarre spielt, und Christian am Schlagzeug irgendwie. Johnny und Schröder teilen sich den Gesang. Ne? Wie kam es denn dazu?
Ja, es ist einfach eine Songwriting-Geschichte gewesen, so, ne? Ja, was soll man dazu sagen, so, ne? Wir haben Songs geschrieben, der eine bringt mal einen Text mit, der andere bringt mal einen Text mit und genauso wird es dann vertont.
Ich fand es auch bei einer Dreierbesetzung viel interessanter, mit zwei Leuten vorne den Gesang zu teilen, gemeinsam zu machen, wechselweise zu machen, anstatt einen hinzustellen, der dann in irgendeiner Form ein Gesicht sein muss, was er vielleicht gar nicht will. Oder so ähnlich. Und ja, so ist das im Endeffekt irgendwie entstanden.
Okay, ihr habt schon irgendwelche Vorkenntnisse. Ich weiß vom Dritten im Bunde, Christian, dass er schon seit einigen Jahren bei den Schwarzen Schafen spielt. Christian, hast du nicht genug zu tun mit den Schwarzen Schafen, dass du jetzt noch eine zweite Band aufmachen musst?
Ja, eigentlich schon, aber ich kenne die beiden Jungs jetzt auch schon seit Jahren hier und es hat sich einfach so ergeben und sich für komplett richtig herausgestellt. Und da ist man dann gerne, um auch ein bisschen zeitlich irgendwie noch ein bisschen privat zurückzustecken, um dann halt noch ein zweites Bandprojekt am Laufen.
Woher kennt ihr euch denn? Ihr kommt alle aus Düsseldorf, gehe ich von aus?
Genau, ja. Wir sind alle aus Düsseldorf und ja. Mit dem Schröder zum Beispiel habe ich vorher einige Jahre bei The Lazy Bombs zusammen Musik gemacht. Also wir haben eigentlich schon jahrelang Musik gemacht. Und ja, Chris ist. Also Donny ist halt auch bei uns so ja, aus der Clique und so kennt man sich schon seit Jahren und irgendwann hat sich das dann so ergeben, wie sich Chris, Donnys alte Band Moonshine Gamblers aufgelöst haben, beziehungsweise Lazy Bombs aufgelöst haben, hat sich das dann einfach so ergeben, dass wir mal zu dritt gesagt haben, ey, lass uns mal ein bisschen rumjammen, ein bisschen Musik machen und irgendwann war der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir mal eine Band.
Verfolgt und ich fühle mich gejagt. Alles wird überprüft, jeder Schritt überwacht. Es wird dokumentiert, bis ins kleinste Detail. Ich bin nicht nur interessant, die finden mich nicht geil. Informationen, Rede, Verkauf, mit Sprache gestutzt. Ich fühle mich missbraucht und mein Gefühl, es tut mich halt nicht. Sie finden mein Wert geil, nicht gerade mich.
Wie kommst du denn zu dieser früh 80er Prägung und dazu, dass du auch englische Texte dabei noch benutzt?
Also die Musik, die entsteht quasi so, ne? Da, wir haben uns damals getroffen, ne? Wollte ich eben ansetzen, so, wir hatten Hummeln im Arsch, ne? Die Lazy Bombs haben sich aufgelöst, wir wollten was machen wieder. Und haben uns einfach mal zusammengesetzt in der Küche beim Johnny und haben beim Kaffee uns ein bisschen unterhalten, dass wir Mucke machen wollen und hatten eigentlich gedacht, so, wir machen ganz minimalistisch Ramones Punk. Und so haben wir uns getroffen, ein paar Akkorde aneinander geschmiegt so und dann auch auf Englisch getextet am Anfang und dann irgendwann mal gedacht, so eigentlich ist Deutsch interessant. So. Und ja, aber manchmal ist einfach halt, ne, dann hat man mal so einen englischen Slogan oder einen englischen Text am Start und dann wird das weiterverfolgt. So, ne? Man will sich ja nicht anhängen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Portugiesisch könnte oder sowas, dann
Ich habe das noch als Herausforderung betrachtet, bei so relativ primitiver Musik in der Dreierbesetzung das dann interessant zu gestalten, wenn man mit dem Gesang so arbeitet, dass man sich nicht auf eine Sprache beschränkt. Mal abgesehen davon, dass ich mich persönlich nicht entscheiden konnte, was ich besser finde, deutsche oder englische Texte. Dann ist es so eine kleine Herausforderung, das zu kombinieren, ohne dass es irgendwie plump oder blöd wirkt, finde ich. Also für mich ist das zumindest eine Herausforderung. Und der versuchen wir dann zu begegnen, wenn wir unsere Texte schreiben.
Genau. Christian, was hast du dazu?
Also in den Anfangszeiten haben wir wirklich, so die ersten Lieder waren alle komplett auf Englisch. Und das ist dann so eigentlich so mehr oder minder durch Gespräche nach Vorproben hat sich das so ergeben, dass wir dann irgendwann uns immer mehr über Musik, über Songwriting, über Texte unterhalten haben. Dass dann irgendwann mehr oder minder festgestellt haben, dass wir beide Sprachen, also englische Texte als auch deutsche Texte, gleich spannend finden. Und uns dann irgendwie überlegt haben, vielleicht muss man ja gar nicht versuchen, den einen oder anderen Text unbedingt auf Englisch zu schreiben, sondern ihn einfach direkt, so wie er ist, aufzuschreiben und einfach so, wie er ist, zu vertonen.
Und wenn der Refrain dann halt einfach mal Englisch ist oder sowas und die Strophe ist deutsch oder umgekehrt oder einfach auch mal einen Satz da reingehauen, ja, das harmoniert, das passt.
Also ganz so einfach ist es ja dann doch nicht. Also ist dann doch schon irgendwie sehr wohl überlegt, wie ihr da vonstatten geht. Eure Songs sind alle recht wild, sind auch durchaus humorvoll auf eine gewisse Art und Weise, aber eigentlich nur, um den Ernst der Lage zu transportieren. Wie siehst du das, Johnny?
Ich finde halt, dass man bestimmte Sachen mit englischen Slogans besser auf den Punkt bringen kann. Und das eignet sich dafür. Und grundsätzlich ist es so, dass unsere Texte, wenn man zum Beispiel sich mal den Tankwart anhört, auf den ersten Blick irgendwie ein bisschen stumpf daherkommen können. Aber in Wirklichkeit, wenn man dann so zwischen den Zeilen hört, schon clever sind und nicht doof sind. Und das steht dann wieder in einem Kontrast zu der relativ einfachen Musik. Und das finde ich halt spannend, wenn sich da so Spannungsfelder ergeben.
Ja, okay. So einfach, ich find die Musik gar nicht so einfach, ganz ehrlich irgendwie. Ich finde die ist hektisch wild, aber wohl kalkuliert hektisch wild irgendwie. Kommt mir schon alles sehr kontrolliert rüber. Und eure Songs sind da spielerisch ja alle sehr ähnlich. Wie entstehen die Songs? Entstehen die im Proberaum irgendwie einfach drauf losgespielt, gejammt und oder ist da auch schon mal jemand mit einem fertigen Song von zu Hause aus angekommen? Schröder.
Ja. Sowohl als auch so. Ne? Also der Chris und ich, wir teilen uns ja wie gesagt die Textarbeit und dann ist es halt oft so, dass wir entweder mit einem Text im Proberaum stehen, aber man gar keine Ahnung hat, wie man das jetzt instrumentalisieren will. Manchmal hat man da auch schon eine Vorstellung, erweist sich dann als bescheuert oder als cool, so, ne? Weiß man nicht. Und manchmal hat man halt die Musik, indem man mal ein bisschen rumjammt und baut dann da irgendwie einen Text drumherum. Also du beharrst da gerade sehr auf diesem Slogan einfach. Die Musik ist einfach. So, ne? Es sind drei Instrumente, die irgendwie dann Gas geben. Wie wir dann nachher das Konstrukt drumherum bauen, so, ne? Das ist, da geben wir uns natürlich schon Mühe. So, ne? Das ist,
auf jeden Fall.
Das ist schon durchdacht. Aber im Endeffekt entstehen die Songs immer alle anders. So, ne? Also mal ist viel vorbereitet, mal ist wenig vorbereitet, mal entstehen die aus dem Stegreif raus. Das kann man gar nicht so pauschalisieren.
Ja, okay. Die sind auf jeden Fall liebevoll komponiert und arrangiert. Allein so dieses geflüsterte Intro von, was ist es, Farewell? Wo halt mit dieser eigentlich geflüsterten Stimme von Anfang an eigentlich auch schon wieder so ein bisschen Druck aufgebaut wird.
In der Luft, Urban Fragrance Mockerung.
Was mich total verwirrt hat in der Internetrecherche, wie gesagt, ich habe ja diese 110 als CD und dann habe ich mal bei Bandcamp geguckt. Ihr habt schon mal 3 Songs veröffentlicht. Wann kam die erste raus? Wann war das?
Die kam quasi raus mit unserem allerersten Live-Auftritt im März 2012. Uns gibt's jetzt seit Mitte 2011. Und wir haben gedacht, so, wir machen erstmal ein bisschen Musik zusammen, gucken, ob das gut geht oder auch nicht, so, ne, bevor man da irgendwas macht. Und haben uns gesagt, alles klar, wir haben den Volker Albrecht, der Gitarrist von Schwarzen Schafen ist, wir teilen uns auch den Proberaum mit denen. Und der hat halt ein bisschen Equipment rumstehen, dass man mal so DIY-mäßig was aufnehmen kann. Und haben dann gesagt, alles klar, wenn wir jetzt ein Konzert spielen, dann wollen wir aber auch irgendwie halt eine Scheibe schon präsentieren. Damals hatten wir natürlich noch nicht so viele Songs, haben dann so eine 3-Track CD aufgenommen, irgendwie selbst rausgebracht und sowas. Und und die kam dann 2012 im März raus, so mit unserem ersten Konzert. Und gab es auch nur ein paar Stücke von irgendwie, ne? Aber die ist halt auch ausverkauft. Das ist auch ein geiles Gefühl, so, ne? Wenn die halt einfach weg ist. Und deswegen waren wir jetzt dann auch so ein bisschen aus der Not ein Tugend machen. Jetzt musste die 110 halt hinterher geschoben werden, so.
Ja.
Weil es einfach keine mehr gab, so, ne? Ja, das ist gut.
Ja, total geil. Und ihr habt ja nette Rezis bekommen, oder?
Ja, absolut.
Also durchweg, was ich so wahrgenommen habe im Internet, sehr freundlich alles, ne? Wohlgesonnen. Ja. Ja. Und sind das denn jetzt schon die Aufnahmen, die dann in Zukunft irgendwann auf LP erscheinen? Oder habt ihr für die LP komplett neue Sachen eingespielt?
Also diese Stücke, die du da hast auf der 110, die sind mit in der Aufnahmesession entstanden.
Ja.
Und wir haben relativ kurze Songs und wir haben einen recht großen Output. Das bedeutet, wir haben eine Handvoll Songs aufgenommen.
Okay.
Damit quasi ein Album zu produzieren und jetzt auch diese Single rauszuhauen. Ob davon nachher noch ein Stück eventuell mit auf dem Album landet, 1 oder 2 oder auch nicht, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall sind die in einer Session beim Bern Harper von den Virginias entstanden irgendwie. Und wir haben auf jeden Fall noch einen ganzen Haufen hier rumliegen.
Wie viele Songs werden denn auf der Platte drauf sein?
Ich rechne so 12 bis 14, ist realistisch.
Ja, okay. Na, eine Besonderheit bei eurer Band ist, dass der Schlagzeuger auch der Label-Mogul ist. der die Geschicke der Veröffentlichungspolitik irgendwie ein Stück weit mit beeinflusst. Ne? Christian, sag was dazu aus Labelsicht. Also die Platte wird ja wahrscheinlich auch bei dir erscheinen, ne? Deswegen.
Zumindest, also wir wollen eigentlich wieder so eine Kollaboration machen, die ich in der Regel normalerweise mit meinem Label mache.
Ja.
Sprich, sobald die Masteraufnahmen da sind, andere kleinere Labels, DIY-Labels anschreiben, inwiefern dort eine Kooperation möglich ist.
Okay.
Dann hoffentlich gucken, dass wir die Kohle zusammenkriegen, weil momentan ist bei uns in die Aufnahmen super viel Geld reingeflossen, ins Mastering läuft auch nochmal ein bisschen Geld rein. Dann Vinyl drucken ist ja auch schon
Geld. Jo. Leider. Ja, klar, logisch. Ja. In welcher Auflage wollt ihr veröffentlichen?
Wir sind da, wir harren noch zwischen 300er und 500er Auflage.
Ja, okay. Aber auf der Ebene gibt es auch genug kleinere Labels, die bestimmt Interesse haben. Habt ihr schon Kooperationen am Laufen? Jetzt die letzte, die war nur bei dir, ne? Das war nur My Delight, ne?
Im Prinzip die ersten zwei, also die Saigons und die 110, quasi bei mir mit auf Label mit draufgenommen und drüber laufen lassen und mitproduziert. Ja.
Ja, okay, wunderbar. Ja, vielleicht können wir die Sendung als Aufruf nutzen.
Genau.
Mit sich noch.
Leute draußen, die gerne Lust haben, sich zu beteiligen.
Ja.
Tag, wo ich raus und mag.
verzweifelt dann noch investiert. Ja, es war verzüglich, ja, so delikat. Etwas andere Kopfsalat, oh, oh.
Konzerte, Konzerte, Konzerte. Ne? Ich habe euch noch nicht live gesehen, aber ihr spielt in naher Zukunft in meiner Nachbarstadt in Düsseldorf. Und habt ihr die Tourdaten parat? Können wir ein bisschen Werbung machen?
Selbstverständlich.
Bitteschön. Ja.
Ja, wir spielen am 4.7. auf dem Bauwagenplatz in Düsseldorf. Es wird ein sehr nettes umsonst und also umsonst nicht, aber draußen. Ein kleiner Uwe Lofthorsten, allein wegen einer sehr netten kolumbianischen Band, die dort spielen wird, um deren Reisekosten zu finanzieren.
Okay.
Dann spielen wir
auf jeden Fall auch auf dem Klingerfestival dieses Jahr.
Genau. Am 6.9.
Richtig. Genau.
Am 7.9. spielen wir in Essen in der Freak Show.
Richtig.
Am
12. Oktober im Jugendzentrum in Kerpen
und am 25. Oktober in Köln im Limes.
Ja, super, okay. Habt ihr dann schon mal eine schicke Auswahl getroffen? Also besser geht's ja wohl nicht mehr. Da werde ich dann auch mal zugegen sein. Keine Ahnung, welcher Termin, aber komme ich auf jeden Fall vorbei. Will ich sehen, muss ich sehen irgendwie. Weil ihr habt ja auch ein paar Videos veröffentlicht bei YouTube irgendwie. Da kann man sich ja schon mal einen Eindruck davon machen, wie ihr so rüberkommt. Und ich finde das einfach nur schweinegeil. Wie ist die Resonanz vom Publikum bisher so? Wie nehmt ihr das wahr?
Ich finde das spannend, ehrlich gesagt, wie das Publikum reagiert, weil wenn drei Jungs im schwarzen Anzug nach draußen gehen, ist das immer erst ein bisschen komisch. So, das ist so, ja.
Und gerade wenn du im AZ spielst oder sowas.
Genau. Ja.
Oder auf dem Bauwagenplatz.
Ja, genau. Dann ist aber doch relativ schnell klar, was passiert und dann ist es immer gut. Ich sehe Leute tanzen, ich sehe Leute sogar inzwischen mitsingen, obwohl ich mich frage, wo die Texte erkennen, aber ist wohl so und es funktioniert spannenderweise vom kleinsten AZ bis hin zu der tatsächlich größeren Halle, die wir schon gespielt haben. Wir haben dieses Jahr mit Massendefekt zusammen in der Essigfabrik gespielt und da waren in Köln, bei unserem Auftritt, wir haben als erstes gespielt, ich glaube, lass mich nicht lügen, 400 Leute vor der Bühne, vielleicht sogar 500 von 700, die da reingehen.
Geil.
Und selbst da habe ich am Ende von dem Halbstunden-Set einen kleinen Pogo-Pit gesehen und habe Action gesehen da draußen. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren, wenn ich irgendwo von der Bühne gehe, dass ich das Gefühl habe, so, nee, war aber scheiße, die haben wir alle keinen Bock auf nichts, sondern es scheint zu funktionieren, was wir da veranstalten.
Mit der Straßenbahn. Ich sehe ein Konzert einer angesagten Band und die Frau an der Bar, ja, sie lächelt mich an. Seit diesem Tag ist alles, was ich habe, eine Hooklein. Hooklein. Seit diesem Tag ist alles, was ich habe, eine Hooklein. Hooklein.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, mit Anzügen auf die Bühne zu gehen?
Ich glaube, das muss ich erzählen.
Ja, das musst du dem Johnny überlassen.
Das war meine Idee. Ich hole kurz aus, wenn ich darf.
Ja, bitte.
Die Lazy Bombs, die Band, in der die beiden Jungs früher gespielt haben, ist immer richtig verkleidet und maskiert aufgetreten. Mit weißer Schminke, roten Lippen, mit Zylindern, mit roten Hemden und schwarzen Westen und so einer Geschichte. Und eine der ersten Sachen, die Christian bei einer der ersten Proben sagte, so egal was wir machen, ich werde mich nie wieder schminken. Ist okay, ist cool, da bin ich bei dir. Weil das anstrengend ist. Ich habe mal Theater gespielt und Schminken und Scheinwerfer ist eine Scheißangelegenheit. Ich hatte die Idee, doch nach was Einheitlichem zu suchen, um einfach Situationen Auftritt und Nicht-Auftritt zu trennen. Ich persönlich betrachte das als Arbeitskleidung, was für mich in dem Zusammenhang insofern Sinn macht, dass ich, wenn ich auf die Bühne gehe, mich so verstehe, dass ich Menschen unterhalte und Inhalte zum Ausdruck bringe und dafür habe ich eine Arbeitskleidung. Und weil ich da eine Aufgabe auch erfüllen möchte und das soll natürlich Spaß machen, das macht auch Spaß, aber für mich persönlich gehört das dazu. Und mein Gedanke war, bei einer Besetzung mit drei Mann und einer einfachen Musikstruktur, die nicht auf großartige, virtuose Gitarrensoli ausgerichtet ist und ähnliches, sondern mehr an diese Garage-Geschichte orientiert, einen Kontrast zu schaffen zwischen smartem Aussehen und
roher Musik.
Roher Musik, genau. Und der nächste Schritt in meinem Gedankengang war dann irgendwie so, was kann jeder tragen, was ist zeitlos, was ist klassisch und das ist ein schwarzer Anzug mit einem weißen Hemd und einer schmalen schwarzen Krawatte. Also, was in den 60ern cool war, wird niemals scheiße sein und deswegen habe ich gesagt, lass uns das machen. Das ist am Anfang auch nicht auf absolute Gegenliebe gestoßen. Inzwischen weiß ich nicht, ob wir alle drei uns damit wohlfühlen. Ich finde es nach wie vor großartig. Es ist im Übrigen immer noch eine Schweinearbeit, weil schwarze Anzüge und Scheinwerfer sind auch eine scheiß Idee. Ich würde sagen, die Reaktionen aus dem Umfeld und von den Konzerten, die geben meiner Idee schon recht. Es funktioniert. Ich persönlich finde es gut, wie wir daherkommen. Und ja, wenn es nach mir geht, machen wir das noch eine ganze Weile so weiter.
Ja, läuft den ganzen Abend so rum oder zieht ihr euch nur kurz vor der Show um?
Also wie der Chris, wie der Johnny gerade gesagt hat, basiert das ja quasi als Arbeitskleidung. Und wenn wir zur Show fragen, es ist Arbeitskleidung. Manchmal ist das ungeliebt, ja, schon fast verhasst, dass wir dann irgendwo Kilometer in einem Auto sitzen müssen, schon in unseren Hemden und unseren Krawatten. Aber da gibt es auch immer so einen gewissen offenen Rahmen. So, ne? Also man darf sich auch mal an der Tankstelle vorher umziehen. Aber Idee ist schon, dass wir dort dann tatsächlich auftreten. Ich hatte mir mal ein weißes Polohemd geholt und habe mir gedacht, das fällt dem Johnny ja nie auf. Ja. Aber es ist ihm sehr wohl aufgefallen. Ja. Es gehört dazu, so. Es gehört dazu und es macht ja auch Spaß. So, ne? Es macht ja auch Spaß.
Und ich finde es manchmal auch sehr schön, einfach so, gerade wenn man so einem AZ spielt oder ähnliches, dann bricht man ja auch manchmal so ungewollte Regeln auf. Und das finde ich halt schon manchmal spannend. Also allein, wenn man manchmal in das ein oder andere Gesicht reinguckt, wo man sich dann denkt, ja, genau deswegen finde ich es gerade total spannend und interessant, so einfach so ein Fragezeichen mal zu sehen.
Echt? Ist es so? Ist es wirklich so? Irgendwie, ich denke, die Leute, die kennen alles.
Es gibt eine
die kennen nicht alles.
Es gibt dazu eine wunderbare Anekdote von einem Konzert in Leverkusen, das wir gespielt haben mit den Rancors und Vitamin X zusammen. Wo man auch im aktuellen Ox eine kleine Rezension vom Joachim lesen kann in seiner Konzertrubrik. Ich bin an dem Abend irgendwann zwischen Soundcheck und Stage-Time von einem Mädel, das im Kulturausbesserungswerk in Leverkusen arbeitet, gefragt worden, ob das denn eigentlich Absicht wäre, dass ich aussehe wie einer von der Jungen Union. Ich kann sagen, dass können deine Hörer nicht sehen. Ich habe normalerweise auch so einen Haarschnitt, der zum Thema Junge Union passt, so mit Nacken ausrasiert und so. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich geantwortet habe.
Seitennacken ausrasiert, Irokesen?
Ich
Weil die Hukesen Jung und Jod Schmidt.
Ich weiß nicht mehr, was ich geantwortet habe. Auf jeden Fall war das aber letztlich, ich war ziemlich baff in dem Moment. Und das war aber im Endeffekt war das gut so, weil das ist eigentlich genau das, wo ich mir denke, ja, stimmt. Ich sehe aus wie ein Totengräber oder wie einer vom Geheimdienst oder von der Jungen Union, aber ich mache Punkrock. Fertig.
Was ich mir vorstellen könnte, ist natürlich ein Klischee, ist halt diese Düsseldorfer Mode Schickimicki Theorie, aber da kacken wir doch alle drauf, oder?
Ich habe also, keine Gedanken drum gemacht, bis du es jetzt gerade erwähnt hast.
Entschuldigung, also. Doch, dürfen lassen.
Auch vielleicht bei uns irgendwie, sobald es anfängt rumzuquietschen und zu rumpeln und wir dann irgendwann Gas geben, ich glaube, spätestens an dem Zeitpunkt ist es eh egal.
Ja.
So uns, dem Publikum und vom Prinzip eh.
Ja, und ihr gebt ja auch Gas ohne Ende. Ne? Wie viele Songs habt ihr inzwischen zusammen? Ich meine, wie lange spielt ihr? Dreiviertel Stunde ist so das Übliche?
Ja, das kommt drauf an, was gefragt ist. Ne? Also wir spielen 30, 35 Minuten Support-Slots, wenn das Phase ist. Ja. Wir können, glaube ich, wenn wir alles reinhauen, was wir an eigenen Songs und Cover-Songs haben, eine Stunde 10 spielen oder sogar eine Stunde 15, wenn wir viel quatschen. Dann haben wir insgesamt, ich sag mal so roundabout 20 Titel auf der Bühne gespielt. Normalerweise spielen wir aber kürzer. Wie gesagt, wenn das gefragt ist, dann liefern wir das auch. Aber normalerweise spielen wir so zwischen 30 und 45 Minuten.
Ja, okay.
Das ist sehr schön, dass wir diese 30-Minuten-Shows rausgestellt. So, wir können unser Set minimalisieren, genauso wie wir das ja auch mit unserer Musik machen. Und einfach sagen so, wir hauen jetzt raus, so, ne, und wir machen eine halbe Stunde und wir gehen, so, Punkt, fertig, so, ne, wir haben alles gesagt und 30 Minuten sind geil, muss ich mal ganz ehrlich sagen, 30 Minuten sind absolut abgefahren, so, ne, irgendwie, ja.
Schröder hat recht, sehe ich genauso.
So, ne, aber 30 Minuten sind geil.
Ja. Also bei uns ist auch noch so ein bisschen das Ding, dadurch, dass wir ja nur diese bestimmte Größe haben, spielen wir halt auch sehr viel, gerade im Vorprogramm. Ja. Und ich finde häufig, gerade wenn man dann mit zwei oder drei Bands an einem Ort spielt, wo mittlerweile ja die Konzertlocation-Lage so aussieht, dass ganz viele Läden relativ früh den Sound runterdrehen müssen, weil sie Probleme haben durch Nachbarn, durchs Ordnungsamt etc. pp.
Ja.
Ist es auch eine Art von, ja, ich weiß nicht, ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber es ist eine Art Verantwortung, den Konzertgästen, dem Laden und vor allen Dingen auch noch der Bands, die danach kommen, dass jeder sagt irgendwie, jeder hat so seine Zeit, wo er genau das abliefern kann, was er machen möchte. Und dann finde ich es auch immer ganz nett, wenn man dann halt auch sagt, okay, wir sind halt die erste oder die zweite Band von 3 und 4 am Abend.
Ja.
Spielen wir halt auch dementsprechend, aber dann halt
richtig.
Richtig, dann halt 100%.
Okay, ihr seid eine junge Band, da braucht man kein 2-Stunden-Gespräch zu führen, auch wenn man das tun könnte. Aber ich würde vorschlagen, wir hören und sehen von uns sowieso jetzt im Laufe des Sommers irgendwann bei euren Terminen. Und wenn die Platte draußen ist, dann machen wir nochmal eine Sendung.
Gerne, sehr gerne.
Guter Plan. Ja, was soll das? Ne? Für wann ist die neue Platte angedacht? Jetzt noch nehmt ihr das Weihnachtsgeschäft mit?
Genau. Ja klar. Wir haben auch schon die Weihnachtsballade draufgepackt.
Wir versuchen. Ganz viele Glöckchen.
Ja.
Wir versuchen. Es ist wirklich eine Geldfrage. Wenn wir jetzt noch ein paar Shows irgendwie buchen können und das relativ zügig noch ein paar Mark reinkommen, wenn wir rechtzeitig Leute finden, die sagen, geile Nummer, komm, wir machen das. Dann rückt der Termin auch näher. Wenn das länger dauert, das Ganze vorzufinanzieren, dann wird es erst im neuen Jahr was. Das ist bitter. Wir haben die Dinger quasi in der Schreibtischschublade und keiner will die schneller auf Vinyl sehen als wir drei hier. Da kann man sicher sein, vermute ich. Und wo kein Geld ist, da kann man auch keine Platten pressen. Wir werden sehen, sobald es geht.
Ja, okay, alles klar. Ich wünsche euch viel Glück für euren weiteren Weg und lang lebe die Saigons. So.
Vielen Dank. Wir können noch eine schöne Anekdote erzählen. Letztens haben wir eine GEMA-Rechnung bekommen.
Ja? Für die Live-Konzerte oder was?
Nein, über einen gecoverten Song von Judas Priest. Also erstmal war so, wieso kriegen wir eine GEMA-Rechnung? So überhaupt nicht verstanden. Und dann gibt es eine Band, die heißt Saigons oder sowas.
Saigons? Keine Ahnung.
Saigons, also auf jeden Fall ähnlich. Ne? Und die haben halt eben, das ist eine Metal-Band, aber so richtig schön auf Hochglanz und so. Und die haben Judas Priest gecovert. So, ne? Und dafür gab es halt eben eine Rechnung.
Weil es gab einen Tippfehler bei der GEMA.
Genau.
Ja, klar.
Leute, was ist los?
Wie viel muss man dann bezahlen? 5 Euro oder was? Oder wie viel?
Über 20 war es. Knapp an die 30
dran. Ja. Aus heiterem Himmel sitzt man da mit...
Warum, was haben wir falsch gemacht?
Warum kriege ich eine GEMA-Rechnung? Was soll das? Und seitdem schaut es immer noch mehr unten durch.
Ja, klar, logisch, Scheißverein, Kackverein. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch viel Glück. Fantastische Band. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft noch bringt.
Dankeschön.
Ja, danke.
Tschüss.
Viel Gelegenheit.
Neuen Job. Hab noch einen schönen Abend.
Danke. Ciao.
www.punkrockersradio.de